Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Ewigkeitssonntag steht im Matthäusevangelium im 25. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Ich lese nach der Übersetzung Martin Luthers. Martin Luther hat dieses Gleichnis überschrieben von den klugen und törichten Jungfrauen. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde. Liebe Gemeinde, so ein Bibeltext zum Ewigkeitssonntag und zu Totensonntag. Was ist daran Evangelium? Was ist daran frohe Botschaft und Trost? Denn der Schluss ist ja schockierend. Ich kenne euch nicht. Die Tür bleibt verschlossen. Solche Gleichnisse machen uns zu schaffen. Und es ist schwer, ein Stück weit auf die Spur zu kommen, wie sie denn zu verstehen sind. Jesus erzählt ja ein Gleichnis, das heißt eine Geschichte, eine Vergleichsgeschichte, die so natürlich nicht passiert ist. Bei Gleichnissen macht man oft den Fehler, dass man Satz für Satz durchgeht und sich fragt, was soll das für uns bedeuten? Wenn man das hier bei diesem Gleichnis macht, kommt man aus dem Fragen nicht mehr heraus. Außerdem beginnt dann dieses Bild, das Jesus gebraucht, immer schiefer zu werden, also zu hinken. Und ich möchte im Folgenden versuchen, Ihnen ein Stück weit dieses Gleichnis näher zu bringen in einer Auslegung, die mich im Augenblick sehr bewegt, die mir sehr nachgeht in der Beschäftigung mit dem Text und dem, was ich gelesen habe. Weil ich natürlich für mich auch die Frage hatte, du liebes Bisschen, was ist denn daran tröstlich? Und wo ist mein Platz in diesem Gleichnis? Wo bin ich? Wo stehe ich? Was soll mir das Gleichnis sagen, wenn es nicht Drohbotschaft sein soll? Zunächst einmal, Gleichnisse haben in der Regel einen Vergleichspunkt. Also das Bild muss als Ganzes gesehen werden und dann kann man damit arbeiten. Jesus nimmt das Bild einer Hochzeit. Das war für die damaligen Menschen leicht verständlich, für uns auch nur merkwürdig, was hier passiert. Denn der Bräutigam verspätet sich. Und dann hat man schon immer überlegt, wieso kommt er eigentlich zu spät? Ist die Braut so schlimm, dass er sich nochmal überlegt? Und schon fängt das Bild an zu hinken, das merken Sie. Also das kann es nicht sein. Jetzt gab es damals die Tradition, dass die Braut schon im Haus des Bräutigams kam am Tag der Hochzeit und dass der Bräutigam dann zu den Eltern ging und um die Hand der Braut anhielt. Das war ein Ritual, klar wussten die, warum der kommt. Und dann ging es darum, den Brautpreis auszuhandeln. Und das konnte sich unter Umständen hinziehen. Auch das war ein Ritual. Sie können sich das so vorstellen, die Eltern sagen, ja, wir geben dir unsere Tochter gerne, du musst nichts bezahlen, das wäre eine Beleidigung für die Braut gewesen. Dann ist sie nichts wert. Kann ja nicht sein. Also sagt der Mann, nee, also ich würde, und dann bietet er, dann sagen die Eltern, nö, das ist zu wenig. Das wäre eine Beleidigung für die Eltern gewesen. Und so weiter, bis man sich einigt. Das ist ein Ritual, was damals üblich war. Wir machen das heute ein bisschen anders. Die Kommunikation verläuft ein wenig anders, was ich nicht schlimm finde. Aber so war das damals. Und dann erklärt sich auch, warum der so spät kommt. Und das war eine Ehre für die Braut. Denn sie wusste dann, die haben lange miteinander aushandeln müssen, feilschen müssen. Ich bin was wert. Und das bezog sich nicht nur auf Geld, das ist schon klar. Ich warte einen Moment und dann können wir weiter. Ist nicht schlimm. Kann dauern. Okay, ich mache mal ein bisschen weiter. Unser Gleichnis nimmt die Spannung direkt am Anfang erst einmal weg. Es gibt ja Gleichnisse, da wird Spannung aufgebaut und dann nachher die Lösung gegeben. Hier ist von vornherein klar, es gibt kluge und es gibt törichte, also dumme Brautjungfern. Was ist klug und was ist töricht? Das Wort brauchen wir heute in der Regel nur noch ganz selten. Also dumm trifft's. Aber das geht nicht darum, dass die geistigen Fähigkeiten nicht ausreichen, sondern dass man etwas weiß und nicht befolgt. Denn das, was hier bei Matthäus im Griechischen steht, die beiden Vokabeln, die er dafür benutzt, die benutzt er auch bei dem Gleichnis vom Hausbau. Der Kluge baut sein Haus auf Fels. Wieso ist er klug? Weil er tut, was Jesus sagt. Der Dumme baut sein Haus auf Sand. Wieso ist er dumm? Weil er nicht tut, nicht befolgt, was Jesus sagt. Und wenn wir das auf unser Gleichnis hier übertragen, dann heißt das, da sind Fünfe, die schauen etwas weiter als nur in den Augenblick, als nur in das, was jetzt gerade ansteht. Sie sorgen sozusagen vor. Sie kalkulieren auch Unwägbarkeiten mit ein, indem sie Ersatzöl mitnehmen. Sie müssen sich diese Lampen so vorstellen, das war ein Stock mit einem Streifen Textiltuch. Und der wurde in Öl getaucht und dann brannte der halt. Und man konnte eben durch dieses Öltöpfchen zog der immer weiter wie ein Docht. Und dann brannte der eben lange. Und wenn man dieses Öl nicht mitgenommen hatte, dann brannte dieses Tuch eine gewisse Zeit, aber das ging natürlich ganz flott, dann war es verbrannt und Schluss war. Also die Klugen haben Öl mit dabei, die Dummen haben nicht weiter nachgedacht, sondern haben gedacht, das wird schon gut gehen und haben kein Öl mitgenommen. In jedem Fall gilt, klug war es und besonnen, das im Blick zu haben, was notwendig ist. Und dumm war es, auf das Kommende nicht vorbereitet zu sein, auf das man sich doch freute. Die Verzögerung habe ich erklärt und passt in dieses Bild, der Bräutigam kommt. Die besondere Schwierigkeit des Textes ist allerdings, dass beide Gruppen einschlafen. Die einen schlafen ein, weil sie wissen, uns kann nichts passieren, egal wie lange es dauern wird, wir haben auf alle Fälle vorgesorgt. Unsere Lampen, unsere Fackeln werden brennen, auch wenn sich die Ankunft des Bräutigams verzögert. Die anderen schlafen, verschlafen, sozusagen die Möglichkeit, ihren Fehler zu korrigieren. Sie hätten Zeit gehabt, sich Öl zu besorgen, haben sie aber nicht genutzt, sondern haben gedacht, wird schon gut gehen. Und haben dann eben das Nachsehen. Denn natürlich stellt man sich die Frage, wieso haben die anderen denn nicht geteilt? Wieso sagt Jesus in dem Gleichnis oder nach dem Gleichnis als Erklärung dazu, wäre ja schön gewesen, wenn die 5 Klugen mit den anderen geteilt hätten. Aber das konnten sie nicht, weil dann wären alle Fackeln aus. Und das ging nicht. Das wäre dumm gewesen, denn das gehörte zur damaligen Zeremonie, dass Brautjungfern vor dem Brautpaar tanzten mit diesen Fackeln. Und man wollte ja ein gelungenes Fest. Und das kennen Sie auch aus Vorbereitungen von Hochzeiten. Man versucht natürlich alles zu vermeiden, dass irgendwelche größeren Pannen passieren. Ringe vergessen, Location, falsches Datum gesagt, alles schon vorgekommen. Das ist dann blöd. Ja, ähnlich hier. So müssen Sie sich das vorstellen. Was uns irritiert und schockiert, ist allerdings der Schluss. Dieses zu spät. Wir sind es heute kaum noch gewohnt, Kritik an uns selbst zu üben. Mit uns selbst sozusagen ins Gericht zu gehen. Also uns selber kritisch zu sehen und auch zu fragen, kann das an mir liegen, dass etwas schief läuft? In der Regel neigt man dazu, die Fehler erstmal bei anderen zu suchen. Das war damals nicht anders. Nicht umsonst gibt es dieses Jesuswort, was suchst du, den Splitter im Auge deines Bruders und siehst den Balken im eigenen Licht. Aber das ist schwer und gerne drücken wir uns darum. Also das ist kein Gleichnis für meinen Nachbarn oder für Menschen, die ich kritisch sehe, die ich nicht leiden kann und denke, ja, die müssten jetzt hier sitzen, dann wüssten die, wie sie es machen müssten. Sondern es ist ein Gleichnis, das meint mich. Und zwar erst einmal uneingeschränkt. Mich. Und nicht meinen Nachbarn, nicht andere, sondern mein Verhalten wird hier kritisch hinterfragt. Und so möchte ich 3 Ebenen einmal nennen, wo dieses zu spät sein, zu spät kommen eine Rolle spielt. Die erste ist ganz einfach und hat gar nichts mit Theologie oder Glauben zu tun. Das kennt man aus dem eigenen Erleben. Man will verreisen und hat noch irgendwas zu krausen und dann bricht man auf, kommt zum Bahnhof, ist oben auf dem Bahnsteig und sieht gerade, Zug ist weg. Man sieht noch die Schlussleuchten und denkt, ach, zu spät. So dieses zu spät sein, also auch oft eingeleitet dadurch, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann müsste ich das auch machen. Das wissen Sie selber, wenn man so anfängt, das macht man nie. Das macht man in der Regel nie. Das schiebt man auf die lange Bank, bis dass es zu spät ist, weil man es dann nicht mehr regeln kann. Also dieses zu spät kennen alle. Dann aber eine weitere Ebene. Die zweite Ebene formuliert der Psalm 90. Dort wird es als Gebet formuliert. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. In der Regel bei Beerdigungen immer wieder auch zitiert. Also der Wunsch, dass Gott uns immer wieder daran erinnert, dass wir endlich sind. Das wissen wir natürlich, aber wir schieben das gerne weit weg, weil wir grundsätzlich davon ausgehen, wir haben ja noch so viel Zeit. Und hier in dem Psalm wird ausdrücklich darum gebeten, lehre mich bedenken, dass ich endlich bin, dass ich sterblich bin. Also Dinge nicht auf die lange Bank schieben und schon gar nicht das, was Gott sich wünscht, dass wir zu tun haben, sondern Zeit nutzen, um nach dem Willen Gottes zu leben. Das wäre so für mich die zweite Ebene. Und dann die dritte Ebene, die geht noch einen Schritt weiter. Christlicher Glaube war von allem Anfang an Hoffnungsglaube. Rechnete damit, dass wir nicht nur einfach endlich sind, also sterben müssen, sondern dass wir auch ewig sind, dass wir auferstehen werden. Dass wir Gemeinschaft mit Gott und bei Gott haben, ohne irgendetwas Trennendes. Und das war die feste Hoffnung der ersten Christen. Darauf freuten sie sich. Und jetzt kann jeder mal überlegen, was bedeutet mir dieser Glaube an die Auferstehung? Welche Rolle spielt die für mich in meinem Alltag? Nicht als Anklage, sondern wirklich als Ermutigung. Einmal mit sich ganz ehrlich zu sein und zu überlegen, was für einen Stellenwert hat das bei mir? Und wenn das recht wenig Stellenwert hat, woran liegt das? Warum ist das wichtig? Es muss ja etwas Besonderes haben, dass Matthäus und auch Paulus, dass die Briefeschreiber des Neuen Testamentes wie auch die Evangelisten immer wieder daran erinnern. Da muss ja eine Kraftquelle liegen, die wir vielleicht zu wenig nutzen. Es könnte ja sein, dass ich diese Kraftquelle gar nicht mehr im Blick habe und immer an diesem Brunnen vorbeirenne. Und mich dann wundere, dass meine Lampe ausgeht. Es gibt heute einen modernen Begriff für dieses Verlöschen. Burnout. Erschöpfungszustand. Vor allem erleben das Menschen, die das für sich selber nie für möglich gehalten hätten. Die so vor Kraft und Elan gestrotzt haben und dann auf einmal, peng, Feierabend. Da geht dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr. Ausgebrannt. Keine Quelle gehabt, aus der man diese Kraft speisen konnte und sich und völlig über die Verhältnisse gelebt. Man merkt es bei sich selber meist zu allerletzt. Oft sagen schon Freunde und Partner, du musst auf dich aufpassen. Unser Körper sendet Signale, dass man öfter krank wird und so weiter. Und das schiebt man alles zur Seite und denkt, ach, das muss jetzt sein, wenn ich das nicht mache, wer macht das denn? Und dann macht man und ist in einem Hamsterrad ohne Ende. Dieses Ausgebranntsein, dieses sich völlig verbrennen, das kannten schon die ersten Christen. Die hatten ein anderes Wort dafür, die kannten nicht Burnout. Aber sie kannten das, was wir damit bezeichnen. Jesus hat das im Blick und will uns ermutigen, genau hinzuschauen, Welche Quellen nutzt ihr für euren Glauben? Und wo fangt ihr an, am ersten zu sparen, wenn es auf die Zeit schießt? Ich kenne das von mir. Das Erste, was ich immer spare, ist genau das, wo ich Kraft herbekomme. Das ist dann auf Dauer nicht zuträglich. Und ich versuche gerade ganz stark daran zu arbeiten, mich nicht von den Quellen immer wieder abzuschneiden, sondern gerade dann, wenn ich in Hektik gerate, dann ganz besonders mir Zeit zu nehmen zum Gebet, zum Nachdenken über biblische Texte, weil das meine Kraftquellen sind. Das sind meine Kraftquellen. Die Vorbereitung einer Predigt ist für mich die größte Kraftquelle. Das macht mir Mühe, kostet Zeit, na klar, und ich kriege ganz viel zurück. Und obwohl ich das weiß, ist das immer das Erste, wo man anfängt, ach, ein bisschen weniger geht auch. Geht aber auf Dauer gar nicht. Deswegen meine Frage an Sie, wo sind Ihre Kraftquellen? Und ist dieser Blick in die Weite, dieser Blick so weit nach vorne, ist das eine mögliche Kraftquelle für Sie? Was trägt das aus? Wir alle wissen, dass wir uns in der Gegenwart ganz schnell völlig verausgaben können. Dass wir dann von Tag zu Tag leben, sozusagen von der Hand in den Mund. Und das Ziel aus den Augen verlieren. Und das Ziel ist, bei Gott zu sein. Gottes Nähe zu erleben, zu spüren. Natürlich schon im Hier und Jetzt, aber dereinst dann noch in einer ganz anderen Qualität. Das ist die Erinnerung an Ewigkeit. Ich weiß, dass das ganz schwer ist. Und Ewigkeit ist für uns meistens ein Zeitbegriff, alles in unendlich gedehnt. Das kennt die Bibel so nicht, weil sie sagt, dort wird alles anders sein. Und ein Letztes. Für die ersten Christen war der Gedanke, weil das ja ein Gerichtsgleichnis ist, war der Gedanke an das Gericht eine Freude und nichts Angstmachendes. Wie geht denn das? Ich habe immer das Gleichnis so verstanden, die Fünfe, die hier zu spät kommen und dann vor der verschlossenen Türe stehen, das sind die, die dann sozusagen in der Hölle schmoren. Steht da aber nicht. Sondern da steht nur, die kommen zu spät. Die kommen jetzt da nicht rein. Aber wie Gott dereinst über jedes Leben urteilen wird, das wissen wir nicht. Wir wissen ja meistens, wer im Himmel ist und wer in der Hölle. Für andere. Und für uns. Ziemlich genau sogar. Und Jesus lehnt das ab und sagt, da müsst ihr euch nicht den Kopf drüber zerbrechen, sondern vertraut auf Gottes Liebe. Und wie Gott dereinst entscheiden wird, das liegt bei Gott. Und das lasst auch mal Gottes Angelegenheit sein. Das muss euch überhaupt nicht beunruhigen. Wieso ist das Gericht so wichtig? Wir haben soeben im Offenbarungstext gehört, Gott wird abwischen alle Tränen und Leid und Geschrei und Krankheit und Tod werden nicht mehr sein. Gott wischt das nicht einfach in einem großen Handstreich weg und sagt, war alles nicht so schlimm, sondern gerade das Neue Testament, das Alte Testament allerdings auch, aber das Neue betont das noch einmal ganz besonders, rechnet damit, dass Gott alles zur Sprache bringt mit jedem. Wie das vorstellbar ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Keine Ahnung. Vorstellen kann ich mir das nicht. Bei so vielen Milliarden Menschen, die schon über diese Erde gegangen sind. Aber biblisch, das ist ein Bild. Gott bringt das zur Sprache. Aber dieses Bild tröstet mich unendlich.
weil dort zur Sprache kommt, was mich hier sehr verletzt hat. Weil zur Sprache kommt alles das, wo ich zu spät gekommen bin. Weil zur Sprache kommt das, wo ich schuldig geworden bin. Und das alles, aber in einer Art und Weise, wo ich drauf vertraue und mir immer wieder auch von Jesus gesagt wird, Gottes Liebe geht dort mit dir diesen Weg. Das tut weh und ist schmerzlich, aber es geht nicht um Höllenqualen. Es geht nicht darum, dass man im ewigen Feuer brennen muss. Das ist gar nicht das Ziel, sondern Gottes Ziel ist, dass niemand verloren geht. Das glaube ich. Darauf vertraue ich. Darauf vertraue ich bei jeder Beerdigung. Dass Gott weiter sieht als die Trauer, die im Augenblick Menschen völlig sprachlos macht und sie in eine Dunkelheit bringt, wo sie oft denken, jetzt ist alles aus. Und ich für mich weiß, selbst in diese Dunkelheit und in diese Trauer scheint das Licht von Gottes Liebe. Weil nichts uns trennen kann von Gott. Das glaube ich. Daran halte ich mich fest. In allen Unwägbarkeiten unserer Zeit. In allen Fragen, die Gemeinde betreffen. In allen persönlichen Leidenssituationen. Daran halte ich fest. An diesen Glauben, dass Gott es mit mir gut meint und mit allen anderen auch. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.